Bevor es losgeht, ein kleiner Gruß von unserem Sponsor und ich mag ihn sehr, wir nutzen ihn noch persönlich, es ist BookBeat. Das ist quasi Netflix für Hörbücher, das heißt, ihr habt eine App, zahlt eine Grundgebühr im Monat und könnt dann Hörbücher hören und da gibt es über 10.000 Stück. Und das Schöne ist, es gibt sehr viele, die das eigene Wissen steigern. Unter anderem, was ich sehr empfehlen kann, das Buch von Petra Sinram, Erklär's mir, als wäre ich 5 Jahre.
Also schön.
Richtig geil, ne? Weil ganz viele komplizierte Sachverhalte, ne? Zum Beispiel, warum fallen Vögel nicht vom Baum, wenn sie schlafen? Oder wie funktioniert die Relativitätstheorie eigentlich?
Das möchte ich gern sehen, wie du das einem 5-Jährigen erklärst.
Oder warum haben wir 2 Gehirnhälften? All diese Dinge ganz, ganz simpel erklärt. Also Relativitätstheorie einem 5-Jährigen erklärt, ist mega komplex. Mhm. Und die schaffen es irgendwie. Und das finde ich sehr, sehr cool als Hörbuch. Man kann es nebenbei einfach konsumieren. Man kann Wege, die man hat, die wir alle haben als Menschen, verkürzen. Und da dandelt man dann halt nicht auf seinem Handy rum, sondern macht was Sinnvolles.
Und ihr könnt BookBeat ausprobieren als beste Freundinnen und Hörer. Und es gibt einmal den Standardtarif, der kostet 9,99 € im Monat. Und dort könnt ihr 25 Stunden hören. Oder ihr nehmt das BookBeat Premium Abo. Und dort könnt ihr für 19,90 € so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Und mit dem Rabattcode BESTEFREUNDINNEN bekommt ihr den ersten Monat gratis.
Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Ich war ja gerade im Urlaub und war da jeden Tag auf der Hütte essen. Einfach, weil das Pflicht ist, finde ich.
Wo warst du denn im Urlaub?
Im Skiurlaub in Österreich, Snowboard gefahren.
Wie steht es eigentlich da mit dem ökologischen Fußabdruck, wenn man so einen
Skiurlaub macht? Nicht gut, überhaupt nicht. Wir sind mit dem Zug hingefahren.
Aha, da geht's.
Und wir haben, ein paar Mal sind wir hochgewandert.
Genau.
Sonst haben wir die Lifte benutzt.
Ich habe mich nämlich gefragt, wie so die Ökobilanz von so Skiliften sind. Wahrscheinlich ziemlich
schlecht. Das ist das ökologisch wertvollste Skigebiet, das es gibt.
Jetzt rede ich mal nicht raus, Europa. Wie ist denn die ökologische Bilanz von so einem Liften?
Richtig schlecht, richtig hundsmiserabel. Ich meine, die werden alle elektrisch angetrieben, aber schon allein, was da mit der Natur gemacht wird, ist richtig ekelhaft. Also kann man nicht anders sagen.
Okay.
Ich war auf der Alm essen, was natürlich auch nicht so ökologisch wertvoll ist, weil die ganze Essensgeschichte muss dann mit dem Lift hochgebracht werden. Mhm. Und ich gucke so durch einen Schlitz in die Küche und da ist so ein richtig widerlicher Typ. So ein typischer Wurstschnibbler. Also so ein Metzgerkind mit Bluthochdruck, der so schweißgebadet ist und so über so einer Wurst hing und diese Wurst geschnippelt hat.
Aber findest du nicht, dass wenn du so, ich meine, du gehst ja nicht so oft zu einem Metzger, aber wenn ich zu einem Metzger gehe, dann muss da auch so einer stehen, ansonsten fühle ich mich
so einer mit nicht so, gut beraten. Der so ein richtiges Bluthochdruckgesicht hat, so rot angelaufen.
Wo ich weiß, der isst jeden Tag nichts anderes als Fleisch.
Der war auch so leicht fettig und dann kam er irgendwann raus mit seinem riesen Wursttablett und davor hatte ich schon eine Frau gesehen, die war übelst geil. Also wirklich, die hat mir so einen riesen Germknödel aufgetan und so noch einen Schlag Sahne. Und ich so, auf jeden Fall noch einen Schlag Sahne.
Ja, ich weiß auch warum, weil du vorher hast du diesen Fleischmann gesehen, der nur Fleisch serviert und dass du dann direkt überspringst als Vegetarier auf das weibliche Geschlecht, also auch Fleisch in anderer Form.
Naja, die sah wirklich sehr hübsch aus und ich dachte, was für eine Verschwendung, dass du hier in so einer Hütte bist.
Wieso?
Naja, die hätte irgendwie was anderes machen können, als Model arbeiten.
Aber vielleicht ist es eine schöne Hütte oder ging es so? War das so eine
es war eine abgefuckte Hütte, wo sie einfach mal einen Lift vorgebaut hatten und man keine Aussicht hatte.
Also so eine Industrieküche auch am Ende?
Nee, tatsächlich war das noch so eine alte Hütte, wo alles per Hand gemacht wurde. Also sie haben auch kein Milchpulver verwendet, das merkst du immer im Kaiserschmarrn. Wenn die Milchpulver verwenden, schmeckt das einfach sehr widerlich.
Weil ich finde nämlich so einen Nebenjob oder Saisonjob, und das ist es ja, glaube ich, in so einer Hütte habe ich mir immer sehr romantisch vorgestellt. Also man fährt da morgens als Erster um 5 Uhr morgens auf den Berg, sieht die Sonne aufgehen. Vielleicht, und ein Kumpel von mir hat das auch mal gemacht, hat als erstes morgens mit den Liftleuten die erste Tour gemacht, bevor er angefangen hat zu arbeiten. Also ich fand das so als Saisonjob immer ganz aufregend.
Das war knallharte Arbeit einfach. Ja,
okay.
Und sie hat dann halt mir den Germknödel richtig aufgetan und so. Und der Gang, in dem sie gearbeitet hat, war ein bisschen enger. Der Wurstmann kam raus mit seinem riesen Wursttablett und hat sie so zur Seite geschoben. Ja. Und sie musste dann zur Seite gehen. Und ich dachte mir, eklig, dass die überhaupt Körperkontakt haben. Und als er zurückkam, stand sie wieder normal im Gang. Und dann hat er ihr so auf den Arsch gepackt.
Wirklich?
Und sie so zur Seite geschoben. Und ich dachte mir, du widerlicher Wurstmann.
Vielleicht waren die zusammen.
Das war ein Gedanke, den ich hatte, aber ihre Körperreaktion darauf ließ mich nicht zu dem Schluss kommen, dass sie zusammen sind.
Bist du dann als...
Ich dachte kurz, muss ich hier rüberspringen über den Tresen. Also sie ist so richtig eklig, sie ist so richtig angewidert zusammengezuckt und da dachte ich mir, was für ein ekliger Wurstmann. Ich glaube, das war die schönste Frau, die er jemals angefasst hat.
Aber du hast nicht die Situation am Schopfe gepackt und bist direkt hin und hast versucht, da irgendwie
den. Sie über den Tresen zu tragen und sagen, ich rette dich und hole dich hier raus.
Auf Skier angeschnallt und dann in Arm runter ins Tal.
Und nein, das ist schon okay, das ist mein Bruder.
Das machen wir hier so. Oh. Papa steht hinten auch noch in der Küche. Oh Gott. Oh.
Und das war wirklich. Die widerlichste Situation im Dezember 2019.
War noch im alten Jahr, nicht im neuen.
Ja. Okay. Und das bringt uns heute auch zum Thema Notgeilheit. Mm. Beziehungsweise sollte ein neues Kürzel eingeführt werden. BZB, Bock zu bimsen. Mhm. Und mir ist ein bisschen unangenehm, weil ich bin im Moment gerade so ein bisschen notgeil.
Das kann ich gut verstehen.
Anscheinend meine Ex-Freundin auch, ne? Die macht ja immer wieder so Anstalten, dass sie versucht mit mir zu schlafen.
Und wart ihr denn zusammen verreist? Oder wart
nee. Sie meinte, das ist nichts für sie, sie mag den Schnee nicht.
Okay. Das heißt, du bist dann zurückgekommen zu deiner Ex-Freundin. Normalerweise, wenn man Urlaub alleine macht, entsteht ja dann so eine Spannung und dann entlädt sich die ja, wenn man in Beziehung ist, dann zu Hause, weil man sich dann zum ersten Mal wieder seit längerem vermissen kann.
Ja, aber wir sind nicht in Beziehung.
Ja, aber deswegen wollte ich gerade fragen, wie ist es dann bei euch? Bei euch gibt es dann sexuelle Spannung noch mehr als vorher?
Überhaupt nichts bei mir.
Aber im Vorfeld? Weil, naja, vielleicht ein... Also diese Notgeilheit kann sich dann nicht perverserweise doch entladen. Das ist
und ich stelle mir diese Hüttenfrau vor und bimst dann mit ihr, meinst du, so wie du das immer machst.
genau so.
Und dann kommt der Wurstmann dazwischen.
Wobei ich, glaube ich, zwischendurch mir auch diesen attraktiven Wurstmann dazwischen holen würde.
Und der schneidet deine Wurst ab und verarbeitet die in der Küche. Meine Ex-Freundin meinte letztens zu mir, erst hat sie versucht mich anzumachen, und dann meinte sie, wetten, dass ich es schaffe, den binnen 10 Sekunden hart zu kriegen.
Aha.
Bei mir und ich so nie im Leben. Also ich wüsste auch, dass sie es nicht schafft. Mhm. Und dann meinte sie, wir wetten darum, dass ich danach 6 Monate für dich deine Wohnung putze.
Oha, wow.
Und ich habe gesagt, wenn du ein Ja draus machst, können wir es machen.
Und hat sie es gemacht?
Das war ihr dann zu riskant. Schade. Aber wie geil wäre das bitte, wenn ich keinen harten kriegen würde. Und ich meine, das ist ja so ein physisches Ding.
Ja.
Also ich würde wahrscheinlich einen harten kriegen, wenn mir Frau von der Leyen mit ihren Hacken auf dem Sack rumtanzt. Ne?
Ja.
Also weil das ist ja am Ende manchmal auch nur so ein Druckgefühl.
Genau. Bei mir würde, ich hätte die Wette niemals eingehen können. Egal mit wem. Also nicht egal mit wem.
Und wenn der Wurstmann.
Und wenn der Wurstmann kommt. Aber ich finde den Wetteinsatz auch sehr, sehr hart, muss ich sagen. Hätte es nicht, was, also ihr, was wäre.
Ich wollte es nicht machen,
deswegen. Was wäre denn, wenn sie es geschafft hätte?
Ja, genau, da hatten wir uns keine Gedanken zu
gemacht. Was wäre dann der Wetteinsatz? Also, dann gewinnt sie ja die Wette, dann müsste sie ja auch was kriegen dafür. Was
wahrscheinlich
wäre,
Sex.
Wäre das Sex ich gegen ein Jahr putzen? Wo sind wir?
Ich wollte die Wette nicht eingehen. Darum habe ich den Wetteinsatz so gepackt, dass sie, dass für sie das Risiko zu groß ist. Glaubst du, der Wurstmann könnte dir einen runterholen und du würdest kommen, wenn er es so richtig gut machen würde, so richtig erfahrene Metzgerhände?
Also am Ende, man sagt ja, beim Blasen sind es ja nur Lippen und Männer, die das richtig gut können, weil sie vermutlich schwul sind und sich hauptsächlich damit auskennen und ja auch mit dem eigenen Geschlecht viel besser auskennen. Aber nein, ich glaube nicht. Wenn der Wurstmann schwul wäre, nein.
Und er tropft so auf sein Glied drauf, weil er so angestrengt davon ist. Aber das macht es viel sämiger und Und er hat noch so richtige fettige Wurstfinger.
Und dabei klatscht er mir beherzt auf den Arsch.
Okay, das Thema ist notgeil. Wann warst du das letzte Mal notgeil?
Es ist ein bisschen länger her, nicht allzu lange. Auf Tour war ich das letzte Mal notgeil.
Und schämst du dich vor dem Gefühl?
Nein. Schämst du dich vor dem Gefühl?
Ich schäme mich ein bisschen vor dem Gefühl. Warum? Weil das gibt mir so ein Gefühl der Abhängigkeit, dass ich jemand anderes brauche, mit dem ich Sex habe.
Ja und?
Ja, aber ich möchte nicht, ich möchte nicht abhängig sein.
Nein, aber ich finde, also Notgeilheit ist ja...
Das Wort ist halt schon sehr hässlich.
Ich glaube, das wollte ich gerade sagen. Es ist am Ende ja nur eine Bezeichnung für einen Zustand, der ja aus einem Mangel herrührt. Und dieses Wort Notgeilheit, da schwingt was Negatives mit. Hm. Also das ist, also klar Not, aber es hat irgendwas auch Perverses, was Übergriffiges. Jemand, der notgeil ist.
Ja gut, stimmt. Der Wurstmann ist notgeil.
Ja, genau. Der Wurstmann ist notgeil und deswegen hat er hier auf den Arsch gehauen. Das ist aber nicht die Notgeilheit, die ich damit immer unbedingt verbinde. Für mich ist Notgeilheit, dass man richtig krass Bock auf Sex hat. Ich hatte das früher immer komischerweise direkt nach dem Saufabend. Auch wenn ich eine Freundin hatte und in der Phase, wenn ich da eine Freundin hatte, die meistens auch. Das heißt, wenn man zusammen saufen war, hat man morgens verkatert, miteinander geschlafen.
Und mit Küssen?
Nein, natürlich nicht mit Küssen. Und es war so eine reine Notgeilheit geworden. Das war auch überhaupt nicht gut, aber man musste es halt machen. Weil also
abreagieren.
Abreagieren. Und danach hatte ich immer noch einen schlimmeren Kater als vorher. Das war immer so, das keine Ahnung. Ich hatte so, weil aufgrund der Anstrengung noch schlimmere Kopfschmerzen.
Das letzte bisschen Lebensenergie ist dann aus dir geflossen.
Wirklich.
Meine Ex scheint auch wieder geiler zu sein, allgemein, weil... Ich habe letztens die Badkommode aufgezogen und wir haben ja so eine Kommode unterm Waschbecken und dann hat jeder sein Fach und da waren Kondome drin bei ihr.
Mhm.
Extra ganz oben hingelegt, extra feucht sogar noch. Da hatte ich gedacht, vielleicht hat sie Angst, beim Sex trocken zu bleiben. Ich frage mich, warum sie die so offensichtlich hingelegt hat. Ja,
für
hat.
Dich.
Nein.
Na klar.
Ist es okay, wenn sich beide aus der Packung bedienen?
Wahrscheinlich sind die aber nur, sind die extra large und die passen bei dir dann leider nicht.
Oh. Mein Vater kauft ja Kondome so vom Discounter. Ne?
Mein Vater kauft ja Kondome. Wenn ich den auf mich beziehen würde. Warum sollte mein Vater Kondome kaufen?
Er meinte, die tun es auch.
Welche kauft er?
So von so einer Drogeriekette. Einfach so peng. So
die Ja-Hausmarke oder Ja-Kondome. Gibt es die eigentlich?
Wahrscheinlich.
Ja.
Billiger Sex. Billig ficken mit Ja.
Das wäre der Slogan. Schön trocken.
Trocken rein mit Ja.
Wir sparen an Feuchtigkeitscreme. Waren die von deiner Ex-Freundin, waren es wertige, teure?
Ja.
Gibt es auch so richtig nachhaltige?
Wahrscheinlich werden die alle in derselben Fabrik produziert. Ja, es gibt auch nachhaltige
Kondome. Ja, aber so richtig, also so die, naja, müssten ja vegan, klar, Vegane gibt es ja auf jeden
Fall. Klar, auf jeden Fall, sonst hätten ja Veganer keinen verhüteten Sex.
Ja, stimmt.
Da kannst du ja dann nicht auf einmal eine Ausnahme machen. Du meinst, sie will mir da einen Hinweis geben mit der Kondomschachtel?
Also ich hätte jetzt gedacht, wenn du jetzt schon am Anfang beschrieben hast, dass sie zu dir kam, meinte, hey, ich wette mit dir, ich krieg in 15 Sekunden waren es, ne?
Mhm. 10.
10?
Mhm.
Zähl das mal runter, ey.
10. Ein bisschen angehärtet, dass man weiß, man kann von da weitermachen.
Wow. Dass die Kondome dann Schritt 2 gewesen wären, die waren für dich, die Kondome.
Mhm.
Und du solltest sie finden, um auch da schon...
Ich hätte so eine Angst davor, mit ihr zu schlafen. Wirklich richtige Angst. Das ist so ein Beklemmungsgefühl. Ich habe ja Höhenangst. Also eigentlich geht das in eine ähnliche Richtung. Es ist so wie vor dem Abgrund stehen. Wie der Bungee-Jump, den wir gemacht haben. So davor stehen. Das ist so mein Gefühl von mit ihr schlafen.
An dem Bungee-Jump kann man übrigens auf YouTube sich angucken. Auf unserer Webseite gibt es einen Link dazu.
Ich merke aber, dass ich allgemein schon Lust auf Sex habe. Und mehr Lust auf Sex. Und je mehr Sex ich habe... desto mehr potenziert sich das Gefühl auch. Ne? In den anderthalb Jahren, in denen ich überhaupt keinen Sex hatte, hatte ich auch null das Bedürfnis.
Aber hattest du jetzt gerade viel Sex, weil du gerade so tust als... Hattest
ja, gelegentlich. Urlaub? Also jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber schon mal ab und zu.
Hattest du im Urlaub Sex?
Nein. Hm. Also in Gedanken mit der mit dem Wurstmann.
Gab's da keinen Skihase oder so?
Nein, ich habe den Urlaub mit meiner Familie verbracht. Also da hatte ich jetzt nicht... Ich war die ganzen Tage mit meinem Vater und meinem kleinen Bruder und einmal mit einem Kumpel... Und da waren wir abends saunieren. Und da war auch eine super geile Frau, die sich gegenüber hingesetzt hat. Und da kommen wir wieder zum Thema Notgeilheit. Die hatte richtig große, volle Brüste.
Mhm.
Und die wusste auch, dass sie sehr geil aussieht. Und ich finde immer das nicht so schön, wenn man dann so offensichtlich hinguckt. Und habe dann halt die ganze Zeit irgendwo anders hingeguckt. Aber natürlich habe ich es mal aus dem Augenwinkel gesehen. Als ich dann draußen war, bin ich in die Dusche reingegangen. Das war so ein Rondell, so eine Rondelldusche. Und die Duschen hatten so einen Abstand von 6-7 Meter, ne?
Ja.
Und es gab immer eine Dusche, die du gegenüber wählen konntest. Und ich habe mich dann so abgeduscht und habe mich extra umgedreht, dass ich nicht irgendwie in die Versuchung komme, irgendjemanden da zu beobachten. Dann habe ich gesehen, aus dem Augenwinkel, weil ich so halb schräg stand, dass sie auch kommt. Und sie hat die Dusche genau gegenüber genommen.
Perfekt.
Ich habe mich aber nicht getraut, mich umzudrehen.
Oh Mann, warum denn nicht? Was ist denn bei dir los?
Weil ich das einfach... nicht gut finde, wenn du eine Frau in der Sauna, die sich abduscht, du kannst ja...
Gerade unter der Dusche, ich meine...
Nein, aber du weißt ja nicht, ob sie das per Zufall gewählt hat, diesen Ort.
Es ist eine Schicksalsfügung. Sie wollte es, also nein, egal, ob sie es für dich gemacht hat oder nicht. Sie stand vor, du musst, also den Moment.
Aber sie hatte auf jeden Fall unglaublich große, pralle Brüste und eine sehr, sehr schöne Figur.
Also ich meine, gerade in der Dusche kann man, ich glaube, ich muss dir da ein paar Ticks zeigen, was man machen kann, damit man da trotzdem gut gucken kann, ohne dass es auffällt.
Ich hab,
wenn das Wasser einem ins Gesicht läuft.
Du bist der Wurstmann aus der Hütte.
Man kann alles beobachten, ohne dass man sich, man kann mal was fallen lassen und oh.
Ich habe mich danach abgetrocknet. Ich war vorher mit dem Duschen fertig.
Abtrocknen geht auch super, da kann man auch richtig noch einen Blick erhaschen.
Ja, du hast so richtig die Methoden von deinem alten notgeilen Vater. Der hat ihn wahrscheinlich alle implizit vermittelt. Ich habe mich dann abgetrocknet, hatte das Handtuch so über meinem Kopf, hat mich so trocken gewuschelt und habe nichts gesehen. Und der Anfänger. Gang war ziemlich breit und sie ist dann so gekommen und hatte mich angerempelt.
Ja.
Und er musste sich halt das Handtuch vom Kopf nehmen und ich meinte, oh Entschuldigung. Und dann habe ich 5 Minuten später gesehen, dass sie mit so einem ekligen Typen da war, den ich später noch gesehen habe. Der hatte so eine Batikhose, aber ernst gemeint. Die hat er, glaube ich, aus den 80er Jahren behalten.
Der Wurstmann.
Ja, es war ungefähr der Wurstmann. Okay. Also wirklich so ein ganz schlimmer Harley-Davidson-Typ. Aber
ich war gerade im Schwimmbad mit meiner Familie und da kam auch eine richtig attraktive Frau rein. Ich war auch etwas irritiert, die ging auch in das Kinderbecken.
Jawohl.
Mit ihrer Tochter und nebendran so ein etwas speckiger, fetter, voll tätowierter Typ, auch nicht attraktiv. Und ich habe mich wirklich gefragt, was hier los ist. Ich habe dem schon irgendwie.
War der Vater.
War der Vater und auch der Lebensgefährte. Nein, es war nicht der Vater, nein.
Der Vater von der attraktiven Frau, meine ich.
Es war der Lebensgefährte und die hatten gemeinsam ein Kind. Und ich habe den schon irgendwelche Mafia-Geschichten angedichtet oder auch ich habe an Hell's Angels gedacht, weil das passte so überhaupt nicht zusammen. Aber ich dachte, okay, aber auf der anderen Seite, der war zwar, kennst du das, wenn Männer so etwas dicker sind, aber trotzdem merkt man, dass da im Grundkern haben die irgendwann mal richtig Sport gemacht und darüber ist nur so eine Fettschicht.
Kennst du das auch, dass du dann irgendwie dich immer dazu berufen fühlst, die gleich mal zu ringen im Wasser?
Nee, was
mich. Ich will mir die dann immer schnappen und mal testen, wie viel Wumms da in den Knochen steckt.
Und nein, bei mir nicht. Aber ich verstehe dann irgendwo doch die Attraktivität, weil ich finde das nicht unattraktiv als Mann, wenn man so aussieht. Also das gibt so eine Grenze, wo es ganz schnell umschwappt in zu fett. Aber es gibt so, wenn man genau den Punkt davor schafft, dass die Muskeln noch stark genug durchdrücken, aber trotzdem ist man eigentlich zu dick im normalen Standard, finde ich, das trotzdem hat so eine Attraktivität. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht auch das ist, warum sie mit dem zusammen ist.
Das vielleicht so hat es auch nichts mit den äußeren Begebenheiten zu tun.
Ja, doch, der hat schon sehr viel männliche, rohe Gewalt ausgestrahlt, dieser Typ.
Und hast du die geschnappt?
Nein, natürlich nicht, im Kinderbecken.
Kennst du nicht, dass du das Gefühl Nein. hast? Oh, ich habe das immer, wenn jemand so reinkommt und der wirkt relativ dominant und hat so eine recht gute Figur, dann will ich mir den immer schnappen und mal gucken, wie viel Wumms dahinter steckt. Wie der Typ auf dem Festival, gegen den ich gerungen habe, dieser Militärtyp, der in der Bundesliga gerungen hat.
Ja.
Und er meinte irgendwann so, ja, wir können ja mal gucken, ob bei dir noch was geht. Und ich dann so richtig schweißtriefend, erinnerst du dich,
als
ich gegen den gerungen habe? Das war so ein Typ, so ein typischer Angeberproll.
Wer hat da nochmal gewonnen?
Der Typ. Aber ich hab richtig gekämpft, 15 Minuten. Ja,
sehr gut.
Gut, es stand 3-1. Also ich hatte einmal ihn geschafft und er mich 3-mal.
Immerhin.
Ja, ne? Auf jeden Fall zur Notgeilheit.
Das heißt also, das war die einzige sexuelle Begegnung, die du hattest in dem Urlaub? Es gab nicht einmal noch irgendwie...
Und in der Hütte, aber die war sehr einseitig von meiner Seite. Nein, überhaupt nicht.
Oh, schade. Ich verbinde mit Skiurlaub halt auch immer, das passiert halt nie, aber ich verbinde damit auch immer schönen Sex auf der Hütte.
Oh, und Après-Ski, ne?
Es
gibt nichts Asozialeres als Après-Ski. Also ich verstehe es auch nicht. Wie kann man sich da hinstellen, so eine Hütte sich volllaufen lassen und dann mit irgendjemandem abhauen und dann was machen. Also ist nicht überhaupt nicht meins.
Na, in Skiklamotten vor allem dann noch stehen und irgendwie dann hoffen.
So, den ganzen Tag auf der Piste und dann so richtig schön die Beine zusammengerieben und den ganzen Tag schwitzig. So notgeil bin ich noch nicht. Aber ich merke, dass mein allgemeiner Motor so angeschmissen ist. Weil ich wieder Sex habe, habe ich überhaupt Gedanken dazu. Und dann gibt es so eine andere Stimme in mir, die sich dann denkt, oh, wie viel Aufwand ich manchmal dafür betreibe. Ne? Man hat ein Date, duscht sich davor frisch, dann
duscht sich davor, als wäre es was Besonderes.
Nein, aber auch wenn ich an dem Tag geduscht habe, dusche ich mich nochmal, wenn ich ein Date habe. Das ist einfach so ein Ding. Machst du das nicht?
Ich habe das, also wenn ich morgens geduscht habe, sage ich mal, und abends das Date hatte, habe ich nicht zwingend nochmal geduscht am
Abend. Den Lachs poliert?
Ja, das schon. Nochmal okay. Übers Waschbecken gehangen. Nochmal durchgeschrubbt.
So schön mit dieser Nagelbürste.
Aua. Falls was passiert, im Restaurant, auf Toilette.
Genau. Desensibilisierungskur. Und dann überlegt man sich, was man macht. Und man hat diese Vorgespräche vor dem Date.
Na, du hast letztens, als wir im letzten Jahr auseinandergegangen sind, hast du noch was sehr Wehmütiges, fast schon Melancholisches gesagt. Du kannst schon auch froh sein, dass du eine Freundin hast. Dieses Dating-Game ist ganz schön deprimierend teilweise. Das waren so die Sätze, die du gesagt hast. Da dachte ich, ja, stimmt, irgendwo hast du recht. Weil ich ja manchmal so ein bisschen auch schwärme, wie das so ist. Und wie du so erzählst, ja, ich habe da wieder jemand Neues kennengelernt. Und wir sind dann am Ende auch in der Kiste gelandet. Und es war so und so und so. Und ich frage ja dann auch immer sehr viele Details ab. Aber das hat mir dann nochmal vor Augen geführt, was auch da für ein Kraftakt hintersteht, mit jemandem, ja, wieder sich anzunähern, den man gar nicht kennt. Also es ist ja jedes Mal wieder was Neues, ja, und Unvertrautes und dadurch auch Anstrengendes, wenn man
sich weil halt jeder verstellt es auch ein bisschen, ne?
Genau.
Also ich meine, ich würde sagen, ich bin viel authentischer als früher, aber trotzdem ist immer noch ein bisschen was dabei, dass ich nicht 100%, ja, ich bin nicht in allen Situationen, aber schon. Also
ja, vor allem muss man sich ja immer auch als die beste Version seiner selbst, zumindest für den Moment.
Ey, das mache ich auch nicht mehr.
Kommst du duschst zumindest direkt vor dem Date.
Ja, aber das ist eher so ein eigenes Körpergefühl.
Aber das meine ich, dass man sich eigentlich in gewisser Form...
Ja, in der besten Version von sich selber präsentiert.
Genau.
Klar, man zieht seine schönsten Klamotten an, das, was man gerade am liebsten mag. Man kommt jetzt nicht so, wie man Kartennachmittag mit seinen Kumpels verbringen würde.
Genau.
Oder mit der Family, keine Frage. Ja, das ist das eine, was mich abfuckt an dem ganzen Dating-Ding. Und das andere ist, dass ich ganz oft merke, dass überhaupt nicht die Frau gemeint ist, sondern der Sex an sich. Also man bezieht sich überhaupt nicht auf sein Gegenüber, sondern es ist irgendwie so... dieser Akt an sich gemeint.
Also wenn ihr dann im Bett landet, nicht vornherein.
Genau, davor fuckt dich dein Gehirn ab oder mein Gehirn und sagt mir, ja, die Frau ist gemeint. Und dann oftmals, wenn man miteinander geschlafen hat, nein, war sie nicht, Mann. Du hättest sie auch einfach fucking in einen runterholen können. Und das überprüfe ich jetzt öfters mal, dass ich sage, ich bin notgeil, ich hole mir einen runter und merke, ich habe gar keinen Bock mehr, mich zu treffen.
Das heißt, du datest einfach gar nicht mehr.
Na, es gibt natürlich noch andere Frauen, wo ich trotzdem Lust habe, die zu treffen. Und da ist dann schon eher die Frau gemeint. Und das andere ist, dass ich mich in letzter Zeit, und das ist auch sehr anstrengend, mit Frauen getroffen habe und gemerkt habe, so nach 2-3 Minuten, da ist so wenig Vibe da, dass ich die so wenig attraktiv finde. Und das hat nicht unbedingt was mit visueller Anziehung zu tun, sondern eher was, wie die Art, wie die Frau redet zum Beispiel, womit sie sich beschäftigt.
Ja.
Und da merke ich so, wow, das ist so überhaupt nicht meins, dass ich gar keinen Bock habe, mit der Frau irgendwie länger Zeit zu verbringen, geschweige denn mit der zu schlafen. Das geht dann sofort runter so in Lachs und es ist so, als ob er erschlafft und ich merke so, überhaupt gar keinen Bock.
Brichst du das Date dann ab
direkt? Ja, relativ schnell. Ich sage dir meistens, dass ich sehr müde bin, was ich dann auch werde, keine Frage. Ich werde dann auch, mein Körper reagiert sofort darauf, ich werde dann sofort müde.
Geil. Aber finde ich gut. Also ich meine, das ist ja eine... Klar, man will sich vor dem Date präsentieren in seiner besten Version, dann aber trotzdem zu sich zu stehen in dem Moment, wo man merkt, das führt ja zu nichts. Das hätte ich früher nicht gemacht und du wahrscheinlich auch.
Hättest du es denn durchgezogen?
Ja, ich hätte es durchgezogen.
Und mit ihr geschlafen?
Wahrscheinlich schon, ja.
Ich will eigentlich nicht mit ihr schlafen. Ich habe so viel investiert.
Ja, also wirklich. Das ist, was ich meinte vorhin, wo du gesagt hast, ja, das ganze Dating-Game ist irgendwo schon deprimierend, weil ich erinnere mich genau auch noch an diese Situation, wenn man dann datet und hat diesen ganzen Aufwand betrieben, dann denkt mir so, ne, ich gehe jetzt hier nicht nach Hause oder versuche hier nicht wenigstens das so weit zu führen, dass es am Ende zu dem von mir gewünschten Ergebnis führt. Nämlich,
nee, das gewünschte Ergebnis habe ich ja gar nicht dann.
Mehr. Ja, aber früher habe ich mir das eingeredet. Das,
wow.
Und du dir nicht? Hast du nicht die Dates dann zumindest durchgezogen?
Ich glaube, ein paar Dinge habe ich einfach durchgezogen, weil ich dann so dachte, so, ach, das wird ein bisschen von mir erwartet, beziehungsweise...
Ja, wird von mir erwartet.
Man ist jetzt schon so weit.
Ich bin hier passiv, ich habe hier gar nichts zu sagen.
Mit wie vielen Frauen hättest du nicht geschlafen in deinem Leben, wenn kein Alkohol im Spiel gewesen wäre? Das finde ich total spannend.
Also,
weil manchmal spricht eine Frau ja so semi an, dann kommt Alkohol ins Spiel und das ist so wie so ein Weichzeichner bei Photoshop, wo man denkt so, ja, gar nicht so schlecht.
Ich würde schon so 40% weniger sagen.
Wow, so viel.
Ja, ist zu hart. 30. Ich würde eher 30 sagen. Also das kommt
trotzdem, wow, so viel.
Ja, weil Alkohol und Notgeilheit, das sind halt zwei Sachen, die krass ineinander gehen.
Das ist wie so ein Schweizer Uhrwerk.
Es ist ein krasser Verstärker und Potenzierer. Und in dem Moment, wo man dann Alkohol getrunken hat, will man halt auch einfach, also ich habe das Gefühl, das Gehirn schaltet sich immer mehr aus und es geht wirklich dann nur noch um rohen Sex oder um das Animalische, dass man versucht, den anderen gegenüber halt nur noch dazu zu bekommen, dass man dann miteinander in die Kiste geht. Und es strahlen ja auch beide Seiten aus. Also wenn beide Seiten betrunken sind, geht es auch nicht mehr um intensive Gespräche und Gefühle dazwischen, sondern geht es wirklich nur noch um, hey, wie können wir auf schnellsten Wege zueinander kommen, wenn die Signale auf beiden Seiten klar sind, nicht so wie der Wurstmann.
Oh, da war das Signal nur auf einer Seite sehr klar deutlich. Eine Seite hatte grün und die andere hatte kein Benzin. Ja, ich lag letztens im Bett und...
Aber halt, was würdest du denn sagen, wie viel Prozent weniger? Oder aber du warst ja niemand, der, so habe ich zumindest mitbekommen, der viel getrunken hat. In Dating-Situationen oder auch wenn wir weg waren, hast du zwar schon Alkohol getrunken, aber nicht so wie ich, der sich bis am Ende
richtig des
Abends ins Delirium irgendwann getrunken hat. Ich war ja nie irgendwie, bin ja nie irgendwie ausgefallen oder so. Aber du hast am Anfang so ein paar Bier getrunken, aber du hast dann irgendwann auch so, ja, reicht jetzt. Also du hast es nicht bewusst gesagt, hey, ich trinke jetzt nichts mehr. Aber man hat schon gemerkt, ich habe zum Beispiel von dir gelernt, dass man zwischendurch viel, viel Wasser trinken soll, wenn man Alkohol trinkt. Das habe ich früher nie gemacht. Und wenn ich da mit Kumpels unterwegs war und das auch zelebriert habe, dieses Wassertrinken, wurde ich von denen immer schief angeguckt, was das denn soll.
Du warst der Einzige, der nächsten Tag fit war.
Und ja, das führt dazu. Also. Aber um wie viel
20% vielleicht?
Also auch.
Ja, also 15-20% würde ich sagen. Mhm. Hat mehrere Gründe. A, weil ich wahrscheinlich zu gehemmt gewesen wäre.
Ja.
Und weil ich dann doch gemerkt hätte, passt nicht so 100%. Ich lag zum Beispiel, und jetzt, da ich fast keinen Alkohol mehr trinke, ist es natürlich so, dass es mir noch weniger in die Karten spielt. Mhm, also klar. Ich lag letztens im Bett. Kennst du das, wenn man so lange Tage hat und dann abends ins Bett gleitet und denkt sich so, ah, endlich geschafft. Mhm. Und dann ist das Bett das Allerschönste. Und dann mache ich es manchmal so, dass ich noch so eine Checkrunde mache in meinem Social Media und WhatsApp. Ich habe keine Push-Nachrichten.
Nee, wer hat das schon?
Naja, haben ein paar noch Push-Nachrichten, Telegram und so. Und dann checke ich alles durch und dann habe ich eine Nachricht gekriegt, so 10 Minuten davor, von einer Frau, die ich noch nicht so lange kannte und meinte so, ey, ich bin zufällig in Berlin. Hast du Bock, noch bei mir im Hotel vorbeizukommen? Ich hatte mit ihr noch nicht geschlafen und ich hatte auch nicht irgendwie daran gedacht, mit ihr zu schlafen. Es war ein bisschen überraschend. Darum dachte ich mir, die muss wahrscheinlich alkoholisiert sein oder war vielleicht nicht alkoholisiert. Auf jeden Fall habe ich dann gedacht so, wow, das ist eine sehr attraktive Frau. Ich hätte schon auch irgendwie Lust, mit ihr zu schlafen, aber irgendwie war ich viel zu faul aufzustehen. Und was viel größer war, ist, dass ich ja nächsten Morgen um 6 Uhr aufstehen muss oder will und dann fit sein muss für Lilla und am Start sein muss und der Clown bin morgens und das Frühstück mache und auf ihre ganzen Fragen reagiere. Und dann habe ich mich gesehen, wie ich mich da noch abhechte im Hotel. Es war irgendwie kurz nach 0 Uhr.
Obwohl es natürlich sehr eindeutig ist, wenn ich eine Frau ins Hotel einlädt.
Natürlich. Also wir wollten da nicht eine Runde Schach spielen oder sie wollte da nicht mir ihre Briefmarkensammlung zeigen. Wow, Captain Obvious, das hast du gut herausgefunden. Das muss ich dir mal lassen. Da kam der Erklärbär in dir durch, ne? Lass mich an dieser Stelle dir sagen, dass die Frau wahrscheinlich mit dir Sex haben wollte. Ja, glaubst du? Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen.
Ja, weil, also, einfacher geht's ja nicht. Also, das ist, wenn wir vorhin gesagt haben, ja, Dating-Situationen sind oft anstrengend, man muss sich überlegen, wie viel Zeit investiere ich und dann, wenn es nicht läuft, dann bricht man das ab, weil man ja auch nicht weiß, ob das vielleicht doch zu dem gewünschten Ergebnis führt. Bei so einer Anfrage, hey, ich bin in Berlin, hast du Lust, im Hotel vorbeizukommen? Und wenn wir bei Notgeilheit sind, dann würde bei mir sofort die Notgeilheit, wenn sie vorher nicht da war, losgehen. Also ich hätte, glaube ich, sofort, ich hätte die 10 Sekunden, um eine Lanze zu bekommen, die wären schon, die Zeit läuft ab jetzt.
Brauche ich gar nicht. 3-4 Sekunden reichen. Und was habe ich gemacht?
Abgesagt.
Ich bin
ins Hotel gefahren.
Unter die Bettdecke, mit dem Unterkot und bin friedlich eingeschlafen. Oh,
schade. Hast du dir noch geantwortet?
Nee. Hm. Nee, Das hat nicht mehr gepasst. Und natürlich gibt es bestimmt so 2-3 Frauen in meinem Leben, für die ich abends nach Amsterdam fahren würde, wenn die mich kontaktieren würden und sagen, die hätten Bock auf Sex.
Gibt's die? Es gibt 2-3 Frauen in deinem Leben, für die du abends...
Das sind zu viele, vielleicht 1-2. Ich weiß es nicht.
Aktuell gibt's, also du meinst, es gibt vielleicht welche dort draußen oder gibt es welche, die du schon kennengelernt hast, für die du das machen würdest?
Es gibt eine Frau.
Ach, gibt's gerade eine?
Ja, also die finde ich extrem heiß einfach nur.
Kenne ich die oder habe ich die schon mal gesehen? Hast du von
ich
der
glaube
schon?
Noch nicht.
Mhm.
Ich zeige sie dir mal bei Gelegenheit.
Oh ja, das interessiert mich.
Ich habe zwar Bock auf Sex, aber meine Schwelle, mit einer Frau zu schlafen, wird immer höher. Ja. Und das ist so, das läuft so blöde gegeneinander. Also ja. Ich habe Lust auf Sex, aber dieses billige Abreagieren, das geht irgendwie nicht. Vielleicht geht es auch irgendwie wieder mit irgendwelchen Frauen, wenn eine Frau kommt, wo es so passt. Ich weiß es nicht.
Du bist ein richtiger Connoisseur geworden, so einer der... So ein Weinkenner.
Der nicht mehr an der Raststätte anhalten kann und da irgendwie einen Kartoffelsalat mit Braten isst.
Bevor er immer erst am Wein riechen muss, den Kork abschmecken.
Ja, und auch Frauen, die so stark alkoholisiert sind. Es gibt ja Männer, die sagen so, oh, die fülle ich richtig ab und dann bimse ich die schön durch. Und das verstehe ich nicht. Die Frau meint ja auch nicht einen selber, denn die ist ja in ihrem eigenen Delirium dann.
Aber es gibt einen Unterschied. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht. Nein, falsch, lass mich ausreden. Und zwar, ich wollte nämlich erst sagen, ich habe es gehasst, wenn Männer das gemacht haben. Und da bin ich absolut der Meinung, dass man Frauen im Vorfeld schon versucht, so betrunken zu machen, dass es am Ende darauf hinausläuft, dass man miteinander in der Kiste landet.
Was hat man noch für einen Selbstwert und eine Achtung eben vor sich als Mann? Also als Mann, ja. Wenn ich meine, das machen zu müssen.
Aber ich hatte eine Freundin, die sich nur emotional richtig mir gegenüber geöffnet hat, wenn sie ein bisschen was getrunken hat. Mm. Und ich war dann immer so im Zwiespalt, weil ich wollte mit der... Also ich war mit der auch so mehr oder weniger zusammen. Wir hatten auch immer wieder mal Sex, aber der Sex war besonders dann sehr schön, wenn sie sich emotional öffnen konnte. Und das kleine Hilfsmittel, was da oft so ein bisschen die Schwelle überschritten hat, war dann Alkohol. Und ich habe es eine Zeit lang mit ihr, ich kann schon sagen, dass ich schon ab und zu mal, komm, lass uns doch einen Wein trinken. Und sie den Satz gesagt, na, ich habe aber gar nicht so Lust. Ach, komm, ja, warum denn nicht? Weil ich wusste, wozu das führen würde. Und das hat sich dann auch bestätigt. Der Sex war dann auch viel, viel besser. Und im nächsten Schritt ist dann was anderes passiert, dass ich mir gedacht, genau wie du gerade sagst, weil Alkohol ja auch in gewisser Form das Wesen verändert und ich mir dann auch gesagt habe, ich will aber eigentlich ehrlich mit dir schlafen. Also ich will nicht, dass Alkohol das Werkzeug wird, um an sie heranzukommen.
Eine Punani zu öffnen.
Genau, nee, gar nicht die Punani. Punani war eh offen. Sondern, dass ich ans Herz ran wollte und hab dann für mich gesagt,
oh, das ist übel, wenn der Schlüssel zum Herzen einer Frau die Schnapsflasche ist.
Aber nicht, also es war jetzt auch nicht, sie musste fest betrunken sein, sondern nur so ein, es musste so ein leichter Schwips sein. Der reichte schon aus, um die ganze Sache zu lockern. Und ich habe dann die nächsten Dates, obwohl sie das, irgendwann hat sie nämlich selber von sich aus gesagt und auch erkannt, Alkohol hilft ihr, das zu öffnen. Und ich meinte dann irgendwann, ich will gar nicht mehr mit dir Alkohol trinken. Ich will, wenn wir miteinander schlafen, dass wir dahin kommen, dass du es selbst schaffst, wirklich. Und das hat nicht so richtig gut funktioniert, leider.
Wow.
Und es hat mich auch traurig gemacht, weil...
Hat es an dir selbst zweifeln lassen?
Nee, weil ich wusste, sie hat es nicht geschafft, den Zugang zu ihrer eigenen Emotionalität ohne Hilfsmittel zu erreichen. Und das war was, was mich so traurig gemacht hat, weil ich wusste, es ist so viel Potenzial da, aber sie konnte dieses Potenzial mit mir dann nicht leben.
Das ist eine schöne Prädisposition zum Alkoholismus.
Auf jeden Fall.
Und ich bin auch leider geistig jetzt mittlerweile anders, weil ich frage mich manchmal, wann ist es überhaupt okay, mit einer Frau zu schlafen? Also manchmal weiß ich, dass wenn sich eine Frau bei mir meldet, vielleicht auch eine alte Bekannte, oder ich bilde es mir zumindest ein, dass sie was von mir will. So, wenn die sagt, hey, lass uns doch mal wieder was unternehmen und das machen. Wenn sie vorher noch nie gefragt hat, ne? Mhm. Und unter welchen Umständen darf ich dann mit der Frau schlafen? Und muss ich vorher sagen, hey, ich will eigentlich gar keine Beziehung, vielleicht willst du das? Was ist da okay und was ist nicht okay? Weil ich will auch nicht wie so eine Axt durch den Wald gehen und Menschen verletzen.
Alles ist okay.
Alles. Na, also was fändest du denn okay? Fändest du es okay, tolle Sachen zu unternehmen? Dann schläft man nach 3 Dates miteinander und dann sagt man, ja, ich wollte aber nur Sex. Oder ich will aber nichts Verbindliches. Weil ich habe im Moment krasse Angst vor Verbindlichkeit, weil meine letzte Verbindlichkeit, die ich eingegangen bin, das war summa summarum nicht das schönste und erfüllendste Gefühl, was ich jemals hatte. Also es hat mir eher noch mehr Angst gemacht als weniger, obwohl ich tief in mir schon den Wunsch nach Verbindlichkeit habe.
Also wir sind ja ein bisschen älter geworden jetzt in den letzten 5 Jahren.
Wow, ja, Sherlock. Die Frau will bestimmt in dem Hotel mit dir schlafen, könnte ich mir vorstellen.
Und ich glaube, dass auch mit diesen Partnerinnen, die du dir aussuchst, auch die sind ein bisschen älter geworden, vielleicht zumindest, also gerade weil du gesagt hast, geistig hast du dich verändert.
Nicht alle.
Sind nicht alle, ja, aber vielleicht suchst du dir trotzdem bewusst andere, ja, okay, Partnerinnen, ja, aus. Hm, okay. Und all diese ganzen Ängste und Emotionen und Gefühle und
kann
Sorgen,
die du beschreibst. Abladen?
Nein. Schade. Ich glaube, dafür gibt es ein anderes Verständnis, ein anderes Ohr. Das heißt, wenn du das so offen leben kannst, wie du es gerade beschrieben hast, dass du sagst, also wenn du immer wieder diese Sachen kommunizierst, ganz unterschwellig, also nicht jedes Mal von vornherein, hey, ich habe hier eine Liste aufgemacht, die und die Sachen sind bei mir Probleme und die Sachen, die möchte ich und wir müssen gucken, wo wir landen, sondern dass du zwischendurch immer wieder formulierst, was du dir vorstellen kannst, was du brauchst, glaube ich, gibt es eine andere Offenheit. Im Gegensatz zu früher, also was ich merke, um es mal anders zusammenzufassen, ist, dass dein Dating-Game, so wie du es mir jetzt beschreibst und so wie du auf Frauen zugehst und mit denen dich besprichst und Sachen kommunizierst, so beschreibst du es ja, ist anders als noch vor 5.
Nicht immer. In mir steckt auch noch ein Lügner.
Aber der Lügner darf ja auch da sein.
Nein, das weiß ich eben nicht. Warum habe ich dieses Gefühl des Lügners in mir? Also dieses, ich muss A, was dafür tun, damit ich mit einer Frau überhaupt schlafen kann. Und warum muss ich dafür was tun? Die Frau kann doch genauso viel dafür tun, weil für die ist es genauso eine Ehre, in Anführungsstrichen. Ja, ich meine, als Mann hat man ja immer das Gefühl, oder ich habe manchmal das Gefühl, ich müsste was dafür tun, mit der Frau einen tollen Abend haben, damit wir miteinander schlafen.
Damit du rangelassen wirst.
Ja, wenn du es ganz extrem beschreiben willst, schon. Ja. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich nicht 100% die Wahrheit sagen kann, damit es zum Sex kommt.
Ja.
Ja, dass ich nicht sagen kann, du, eigentlich so als Mensch, glaube ich, funktionieren wir nicht zusammen.
Das wäre sogar noch sehr milde ausgedrückt. Eigentlich bist du fucking boring.
Du bist richtig langweilig. Das Einzige, was ich mir spannend mit dir vorstellen könnte, wäre Sex. Aber sonst langweilst du mich zu Tode.
Vielleicht können wir hier noch was retten. Du bist
eigentlich einer der langweiligsten Menschen, die ich in den letzten Jahren, nein, lass mich es anders formulieren, in meinem Leben getroffen habe. So?
Ja, so.
Aber ist jetzt bei dir auch gerade Stimmung aufgekommen? So eine Anziehungskraft?
So eine ganz perverse Lust.
Es ist ja auch mit jeder Frau anders.
Aber verstehst du nicht, was ich meine? Ich glaube, es ist mehr Raum da, auf beiden Seiten, dass auch Sachen nicht perfekt sein müssen. Ich glaube, früher war es so, dass man sich bei Dates, und das hatten wir vorhin schon, dass man sich vorher perfekt irgendwie versucht zu kleiden, zu duschen und dann auch das Date versucht perfekt durchzuplanen. Ah, nee.
Also das da habe ich seit Jahren nicht mehr. Aber okay, ich weiß, was du meinst, wo du hin willst.
Genau, und dass jetzt, glaube ich, Raum ist, dass halt eben der Gegenüber versteht, menschliche Beziehungen sind nie irgendwie hundertprozentig, sondern es gibt immer Sachen, die gut funktionieren und Sachen, die nicht funktionieren. Auch beim Kennenlernen, und das darf auch sein. Und wenn du dann formulierst, hey, ich bin jemand, der sich eigentlich binden will, aber nicht so richtig und ich weiß nicht, was ich dir geben kann. Also das, um Gottes Willen, das sollte man vielleicht beim ersten Date nicht so formulieren. Aber ich glaube trotzdem, dass da Raum dafür da ist und Verständnis, dass trotzdem was entstehen kann dadurch.
Ja, ich weiß, ich bin immer ziemlich festgelegt, dass ich relativ früh weiß, dass nichts entstehen kann. Also macht mein Gehirn automatisch.
Ja, das ist auch ein großes Problem.
Mein Gehirn ist automatisch da, dass es sagt, nee, also das wird garantiert nichts. Und dann bin ich schon im Fehlermodus, dass ich denke, oh nein, jetzt auch noch das. Oh no, jetzt auch noch das.
Du entwickelst dich nach und nach zu einem Pessimisten.
Nein, auf gar keinen Fall.
Warte mal ab.
Nee, es ist ja auch umgekehrt, wenn ich eine Frau ganz gut finde, dass ich dann auch nach guten Sachen suche. Also es funktioniert ja beidseitig.
Ja, aber das ist ein Kern der Pessimist. Weil der Pessimist ist ja nicht jemand, der immer alles schlecht sieht, so beschreibe ich ihn zumindest, sondern der Pessimist versucht im Vorfeld schon zu gucken, was wird hier schlecht laufen, und die Sachen, die man dann, die Signale, die man erkennt, führen dazu, dass es so eine Downward, also so eine Abwärtsspirale wird, dass man sagt, okay, das hat keinen Sinn, das macht nichts, sie sieht da und da und bla. Also dass man wirklich weiß, okay, und genauso umgekehrt, wenn der Pessimist aber positive Sachen sieht und sich traut, darauf einzugehen, dann erkennt er die auch und kann auch sagen, hey, das wird hier was. Also dieses klassische Beispiel, was ich immer hatte mit dem, wenn wir früher Wakeboarden waren, habe ich ja, sobald eine Wolke am Himmel war, gesagt, ey, das wird hier gleich regnen, das macht keinen Sinn rauszufahren. Aber es gab Tage, wo ich so optimistisch war, weil ich gesagt habe, okay, heute kann nichts schief gehen, selbst wenn, das ist die Grundvoraussetzung ist so perfekt, dass es von hier aus nur besser werden kann. Und ich glaube, das ist eigentlich so, was ein Pessimist am Ende ausmacht. Dass er,
red dir das mal schön, du alter Pessimist. Ein Pessimist sieht einfach nicht die Möglichkeiten im Leben, sondern nur die Möglichkeiten zu scheitern.
Ja.
Und das ist, glaube ich, im Kern ein Pessimist. Der sieht nicht die positiven Möglichkeiten, welche Optionen das Leben bereithält, sondern eher, wo könnte ich denn scheitern und was für negative Fallstricke lauern denn auf meinem Weg?
Sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, das ist in größten Teilen ist das so. Und vor allem, wenn man ganz jemand ist, der sehr pessimistisch ist, dann ist man auch jemand, der zu depressiven Charakterzügen neigt. Aber ich glaube, was ich gerade beschrieben habe, wenn man, und jetzt aufs Dating-Game bezogen, wenn dann doch sich Lichtblitze auftun, wo man sagt, hey, das könnte alles was werden, dann traut sich der Pessimist aus seiner Schale heraus, aus seiner Hülle und wird dann zu jemandem, der Optionen sieht im Leben oder auch Optionen sieht in der Situation, in der er sich befindet. Aber es dauert sehr, sehr lange, bis er da hinkommt. Und deswegen meine ich gerade, könnte es sein, dass vielleicht auch du jemand bist, der vielleicht einen gesunden Pessimismus an den Tag legt.
Wenn, dann würde ich mir das auf jeden Fall nicht eingestehen. Ich würde gerne noch eine Hörermail reinholen, die ganz gut zum Thema heute passt. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem leckeren Sponsor. Und das ist diese Woche Koro. Koro nutze ich selber täglich mit meiner Tochter zusammen. Ich mache ja Frühstück für alle. Mhm. Und Koro bietet Trockenfrüchte an. Koro bietet eigentlich alles rund ums Thema Trockenfrüchte und Nüsse an. Also du kannst verschiedenste Nüsse bei Koro kaufen, verschiedene Trockenfrüchte, Nussmuse, Leckereien. Also Koro hat alles, was ein bisschen länger haltbar und gesund ist. Total geil. Wir essen zum Beispiel zum Frühstück gerne Mango. Mhm. Klein geschnibbelt.
Frische oder getrocknete?
Getrocknet, rein in den Haferbrei und Maulbeeren. Lila kann sogar schon Maulbeeren sein,
weil wir
die mal essen. Ja. Und ich finde es sehr geil, wenn man unterwegs ist, dass man nicht so viele ungesunde Sachen isst, wenn man unterwegs ist, sondern sich eine gute Nussmischung macht. Und wenn man Appetit kriegt, dass man nicht sich irgendwas im Bahnhof kauft, sondern in seine Nusstüte greift.
Und unter anderem ist Koro auch sehr nachhaltig, denn ihr bekommt diese Lebensmittel dort in Großpackungen geliefert und dadurch werden bestimmte Handelsstufen übersprungen und sie versuchen damit diese hochwertigen Produkte auch so günstig wie möglich anzubieten. Wenn ihr Koro mal ausprobieren wollt, dann geht auf korodrogerie.de und mit dem Rabattcode bestefreundin bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung.
Jetzt geht's weiter. Aber davor die Info, ihr könnt uns ja auf Instagram abonnieren. Ist dir aufgefallen, dass Instagram eigentlich nur noch die gleichen Menschen beinhaltet? Also es sind Frauen, die ihren Arsch in die Kamera strecken. Also es ist immer auch die gleiche Pose, als ob alle auf dieselbe Choreografie-Schule gehen. Oder dieser Kussmund oder dieses komische Zunge rausstrecken, was ich nie kapiert habe. Warum Frauen bei Instagram diese Zunge rausstrecken?
Wir teilen uns ja einen Instagram-Kanal.
Ja.
Und ich würde dich jetzt gerne... Mir ist es auch aufgefallen, dass unser Instagram-Kanal, den wir uns teilen, anscheinend organisch heraussucht, was uns gefällt, was mir gar nicht so gefällt. Nämlich, also es gefällt mir schon, aber ich suche danach nicht ganz bewusst.
Ich suche danach auch nicht, aber es wird mir angezeigt.
Und genau, und ich bin auch verwundert, dass wir Frauen, auf einmal Frauen aufpoppen oder Models, die vor allem Ärsche zeigen und auch diese Münder und so. Und ich sage, Moment mal, das suche ich, ich bin doch gar nicht jemand, der danach...
Ich bin da auch nicht danach.
Aber du scheinst, wenn du... Durch
wenn
Instagram,
ich sehe, dann muss ich raufklicken anscheinend.
Und das wird erkannt.
Ja, okay, krass.
Weil ich mich, es gab auch immer eine Phase, wo mir so Spiri-Seiten angezeigt wurden. Da dachte ich, was ist passiert? Ist Instagram jetzt zu so einer Spiri, so, die, kennst du diese Bücher, die so komisch geschrieben sind? Mit so einer Seiten, wo ich dachte,
so eine komische Schrift, die so einen Füller gemacht hat.
Was ist passiert? Das ist doch nicht Instagram.
Dann, das ist meine Schuld. Ich denke, die Welt auf Instagram besteht nur noch auf Frauen.
Aber ich dachte, willst du woanders hin? Was passiert ist, dass, also was, wir hatten ja schon mal bei Instagram, aber ich finde, es ist noch krasser geworden, so diese ganze Filtergeschichte, also dass nicht nur Menschen auf Instagram Filter benutzen, um sich darzustellen, sondern dass ich gefiltert nur noch Sachen bekomme, die man halt...
Ja, also der Doppelfilter.
Es wird immer kleiner. Wenn wir diese Situation beschreiben, dass ich nur noch Ärsche sehe und Brüste, weil du das anklickst, wir uns den teilen, dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, darüber hinaus sich Sachen anzugucken, weil Instagram einen so einschränkt, richtige Scheuklappen aufsetzt, dass man sich auch wirklich nur noch die Sachen anguckt, die man vermeintlich auch nur sehen will, obwohl es ja gar nicht so ist. Mhm. Also das finde ich ein bisschen schade, weil früher hatte ich das Gefühl, dass man auch mal neue Sachen entdeckt bei Instagram, wo man dann zum Beispiel sagen, ach guck mal, das wusste ich gar nicht, dass es das gibt und dass man sich dafür dann interessiert.
Und ich finde, wir sollten bei Instagram, wir sind ja auch da, ihr könnt uns gerne abonnieren, dann seht ihr, wir sind das Umgekehrte, wir trainieren nur noch Diskomuskeln, also Bizeps und Brust. Mhm. Und ich finde, wir sollten das alles mal umdrehen im Internet.
Okay.
Ich finde, wir sollten das alles mal umdrehen auf Instagram.
Okay.
Also die Frauen trainieren ab jetzt nur noch Brust und Bizeps und die Männer dürfen nur noch die Ärsche trainieren.
Oh Gott.
Und müssen diese Posen einhalten. Und die Männer müssen Fake Lashes sich rankleben und versuchen, ihren eigenen Sperma damit aufzufangen.
Finde ich gut.
Wäre eine geile Challenge, oder? Also lass uns das machen.
Vor allem die Arsch-Challenge finde ich besonders gut.
Ihr könnt übrigens diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Deezer, überall, wo es Podcasts gibt. Und ihr könnt uns eine Rezension schreiben. Darüber freuen wir uns mal sehr. Hat gemacht SunnyLuna007. Könnt ihr bitte langsamer bzw. normal reden? Ist in der Geschwindigkeit recht krass. Da kriegt man Herzrasen. Danke.
Wirklich?
Wir reden so schnell? Vielleicht, es gibt so einen Knopf auf deinem Handy, da kannst du anderthalbfache Geschwindigkeit einstellen. Ja. Vielleicht hast du den gedrückt. Aber vielleicht reden wir auch einfach schnell.
Also was wir manchmal machen, wenn wir uns in Themen reinsteigern, dass wir dann schneller werden, weil wir auch schneller denken, glaube ich. Und das dann sich überspitzt. Aber eigentlich reden wir nicht so schnell.
Okay. Die andere Maya schreibt... 5 Sterne übrigens.
Trotz schneller Geschwindigkeit 5 Sterne?
Ja. Die andere Mai hat geschrieben bei iTunes als Rezension. Anfangs habe ich öfters geschluckt und mir gedacht, das hat er jetzt nicht gesagt. Aber ultra ehrlich ist eben ultra ehrlich. Und ich muss sagen, dass ich diesen Podcast schon ziemlich gerne höre. Jakobs Leben ist viel zu interessant, als dass man aufhören könnte, immer wieder reinzuhören. Erinnert mich ein bisschen an GZSZ. Und da ist die Bewertung für mich gestorben. Maja, du kannst mich mal auf jeden Fall. Des Öfteren frage ich mich, was wohl die Mitmenschen der beiden davon halten, dass so offen über sie geredet wird, da ja nicht jeder beispielsweise in Süddeutschland lebt und das Umfeld der beiden nicht kennt. Mir wäre es einfach viel zu oft, viel zu unangenehm, wenn ich beispielsweise Jakobs Ex-Freundin wäre. Doch trotz all den moralischen und ethischen Bedenken ist der Podcast sehr informativ, weil er einen Einblick in die männliche Psyche gibt, den ich sonst nicht gehabt hätte. Da ich ja weiblich bin. Auch die Ratschläge, die ihr euren Hörern und Hörerinnen gebt, sind oft interessant und geben mir auch Input für mein eigenes Leben. Am besten seid ihr als beste Freundin auch einfach meine Art, mal über den Tellerrand hinaus zu gucken und mit Menschen zu reden, die eine komplett andere Gedankenwelt haben und in anderen Lebensrealitäten leben. Da man das in seinem Alltag viel zu selten macht, ist das keine schlechte Sache. Und ganz nebenbei habe ich mein eigenes Schamthema den beiden angepasst, also auf null heruntergesetzt. Und so passiert es häufig, dass ich oft mitlachen muss. Und Lachen ist ja schließlich gesund.
Das mit dem Schamthema finde ich übrigens sehr, sehr gut, weil ich ja auch merke, dass durch den Podcast sich bei mir, was die Scham anbelangt, sich sehr, sehr viel verändert hat. Und Scham ist eigentlich wie eine Fessel, die man hat. Also wenn ich zurückblicke so mit 19, 20, was ich mich nicht getraut habe zu machen oder auch zu sagen oder auch offen zu kommunizieren, weil ich immer dachte, oh Gott, ich werde dafür abgewertet oder ich müsste mich dafür schämen, weil das macht ja kein anderer, nur ich mache das. Und dann mit der Erfahrung, die man dann die nächsten Jahre macht, man dann merkt, hey, alle machen das. Ja, als klassisches Beispiel ist Masturbieren, Pornos gucken, dass man zwar irgendwie glaubt, das machen andere, aber irgendwie denkt, nee, das mache nur ich bin derjenige, der ganz pervers auf meinem Stuhl sitzt, halb nackt und sich da einen runterholt. Und das zu realisieren, dass eigentlich Scham wie eine Fessel ist und dass man sich gar nicht so sehr für die ganzen Dinge schämen muss, die man so im Alltag erlebt, tut und macht, führt auch dazu, dass man sicherer wird, mit Mitmenschen umzugehen, weil man weiß, hey, der Gegenüber ist genauso ein perverses Schwein wie ich. Vielleicht, hoffentlich.
Ich finde, wir haben eine verrückte Scham. Also wir haben eine starke sexuelle Scham. Und die ist auch gesellschaftlich auferlegt. Mhm. Aber wir haben keine Scham, ein fettes Auto zu fahren, das 25 Liter verbraucht.
Ja, stimmt.
Im Monat für 5.000 Euro Klamotten zu kaufen und das bei Instagram zu präsentieren und uns dabei noch gut zu fühlen.
Ja.
Das ist irgendwie, Scham hat eine komische Identität angenommen in unserer Gesellschaft.
Ja. Man müsste eigentlich auch dafür noch ein viel stärkeres Bewusstsein schaffen. Ne? Ich meine, es passiert ja in vielen Dingen jetzt mit Umwelt, Nachhaltigkeit etc. Aber du hast schon recht, ne? Wenn ich so die Selbstverständlichkeit, wie manche auch in ihren Kreisen sich bewegen und hey, ich bin jetzt irgendwie mit dem Kreuzfahrtschiff in die Antarktis gefahren.
Um zu gucken, wie das letzte Eis schmilzt.
Und so denke, aber nicht darüber zu reden. Es ist schon irgendwie pervers, du hast recht. Ne? Das Scham hat sich krass verlagert auf Bereiche, wo es eigentlich gar nicht hingehört.
Speaking of Scham, wir waren ja bei Notgeilheit und das passt auch sehr gut zu unseren Hörermails. Ja, vielleicht ist Notgeilheit ein bisschen zu weit gegriffen. Ihr könnt uns ja schreiben an beste@bestefreundinnen.de und das hat der Matthias getan und er schreibt: Hallo ihr zwei, erstmal danke für diesen Podcast. Er wurde mir vor einer Weile von einer Tinder-Bekanntschaft empfohlen und seitdem bin ich süchtig. Ich habe letztes Jahr eine sehr schmerzliche Trennung hinter mir und ihr habt mir oft geholfen, wenn es mir scheiße ging. Wie die meisten Kerle habe ich mich nach der Trennung ins Partyleben geworfen, hatte Affären und One-Night-Stands. Was mich zu meiner Frage bringt. Komisch, ne? Wie der Schmerz der eigene immer verschoben wird.
Ja.
Ich kann meinen eigenen Schmerz nicht tragen und ich verletze jetzt so viele Frauen, dass ihr mir diesen Schmerz abnehmt in Joghurtbecherportionen.
Und die müssen dann ihren Schmerz auch wieder woanders. Das ist am Ende eine riesige Schmerzverkettung.
Auf jeden Fall. Er hat eine Frage. Eine Dame, mit der ich nach einer durchzechten Nacht geschlafen habe, fing danach an, mich mit Nachrichten zu penetrieren. Sie schrieb mir stündlich, wie toll sie es fand und dass sie sich mehr vorstellen könnte. Das machte mir Angst, denn für mich war es eben nur ein One-Night-Stand. Und ja, Ablenkung. Ich habe überlegt, wie ich da rauskommen könnte, ohne sie zu verletzen. Immer die, ich schlafe mit Frauen und alles ist cool, aber will keinen verletzen. So ein bisschen wie sich vegan in seinem Privatjet.
Ich habe überlegt, wie ich da rauskomme, ohne sie zu verletzen.
Mhm. Vor kurzem habe ich nun mit einem Freund darüber gestritten, ob das, was ich geschrieben habe, gut war oder nicht. Er meinte, es geht gar nicht. Ich bin der Meinung, dass es für ihr Ego das Beste ist. Also, hier der Nachrichtenverlauf. Ich, hey, sorry, war Samstag vielleicht eine Nase zu viel und ich bin die ganze Woche schon voll neben der Spur gewesen. Sie, hey, du wirst schon wissen, was du machst und du bist alt genug. Aber ich meinte eigentlich, ob wir uns diesen Samstag sehen. Ich, kannst du mir ein bisschen Geld leihen?
Was?
Sie, hallo erstmal, wie viel? Ich, hallo, 800 Euro. Sie, ja, nee, ist klar. Was ist denn mit dir los? Wofür? Ich schulde da jemandem was.
Was?
Sie, und dann schuldest du mir was. Seitdem habe ich nie wieder was von ihr gehört. Okay, das ist ein bisschen assi gewesen. Aber wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre, hätte ich das besser verkraftet als, sorry, ich will nichts von dir. Was meint ihr? Und mal am Rande bemerkt, ich kokse weder und habe keine Geldprobleme.
Also da baut die zweite Lüge auf der ersten Lüge schon auf.
Also er schreibt ja ihr quasi in der WhatsApp-Nachricht, hey, ich habe eine Nase zu viel genommen, also ich habe zu viel gekokst und ich schulde irgendjemandem Geld.
Also er hat sich als Drogenabhängiger verkauft, der Geld braucht.
Ja, genau. Um der Frau zu sagen, du willst eh nichts von mir.
Das ist eine ganz perfide Form des Ghostings, muss ich mal sagen.
Die perverseste Form des Ghostings. Der Lügenghoster.
Wow. Also kann man machen.
Muss man aber nicht.
Muss man aber nicht. Also nein.
Aber eigentlich hat er ja die Frau geschützt, ne?
Ja, er hat sie
selbst. Vor allem schützt man sich immer selber. Matthias, lüg dich nicht selber an.
Ja.
Also an sich schützt du dich vor den negativen Gefühlen der Frau. Es geht überhaupt nicht darum.
Vor den eigenen negativen Gefühlen, die aufkommen würden, wenn er ehrlich ihr gegenüber treten würde, auch per WhatsApp-Nachricht und sagen, hey, das wird nichts mit uns. Weil dieses Gefühl, glaube ich, kann ich gut verstehen. Ich halte es nicht aus, jemanden abzuweisen, weil ich dann selber so ein Gefühl bekomme, hey, ich will nicht. Ich will
ja, das ist eh immer die größte Lüge, dass wir andere Menschen schützen wollen. Das Hauptinteresse ist, sich selber zu schützen.
Ja.
Sich selber vor den negativen Gefühlen zu bewahren. Das, was ausgelöst wird, wenn du sagst, ich habe keinen Bock auf dich, ich hatte Lust auf eine schnelle Nummer, ich bin verletzter, angeschossener Hund und ich fick mich gerade durch die Welt und mir ist egal, ob ich dabei Kollateralschaden anrichte.
Das wäre eine richtig schöne Nachricht. Aber die wäre schön ehrlich.
Und es ist mir sogar so egal, dass ich dir das alles schreiben kann.
Ja, wäre besser gewesen. Also du sagst ja mal diesen Satz, den ich sehr schön finde, sich mal gerade machen. Und der passt hier eigentlich auch. Er hätte sich eigentlich gerade machen müssen und für sich einstehen. Wie du es vielleicht nicht so hart, wie du es beschrieben hast, dass er genau klar hat, sagt, was der Grund und die Motivation war dafür, dass er mit ihr geschlafen hat. Aber ihr klipp und klar zu sagen, dass es nichts wird, weil er emotional nichts für sie empfindet, macht nicht nur was mit ihr, nämlich dass sie auch für sich weiß, okay, war ein Arschloch, weiter geht's, sondern macht auch was mit dir, wie du in Zukunft durchs Leben gehst und wie du auch dich selber angucken kannst. Und
was du ausstrahlst.
Und was du ausstrahlst, ja. Wer du bist. Bist du jemand, der mit breiten Schultern durch die Straßen geht oder bist du jemand, der immer irgendwelche Ersatzgeschichten sich ausdenken muss, um angeblich leichter durchs Leben zu gehen? Und das hört sich für mich danach an.
Naja, was auch nicht schlecht ist. Ne? Das Wasser sucht sich auch den Weg des geringsten Widerstandes. Es entstehen tolle Stauseen und Flüsse.
Aber ich meine, was er noch gemacht hat, ist, dass sie jetzt glaubt, sie hätte so eine schlechte Menschenkenntnis, dass sie sich auf
das Eigentliche, genau darauf wollte ich hinaus.
Dass sie sich auf einen drogenabhängigen Menschen eingelassen hat, der so viele Probleme hat und sie das nicht gespürt hat. Das heißt, beim nächsten Date, was sie vielleicht, oder beim nächsten One-Night-Stand, wird sie noch viel vorsichtiger sein, was ja okay ist auf der einen Seite, aber auch dazu führt, dass sie, weil sie einmal was falsch gespiegelt bekommen hat, sich nicht mehr auf sich selbst verlassen kann, auf ihre eigenen Gefühle, was ich sehr schade finde.
Du klaust ihr ihre eigene Realität in dem Moment. Also du bist am Ende ein Dieb und da musst du dich fragen, wie wäre das für dich, ne? Wenn das jemand mit dir macht? Du findest eine Frau toll und hast da mehr reininterpretiert, auch vielleicht aus einer eigenen Bedürftigkeit heraus. Und dann sagt die Frau, du, in Wirklichkeit bin ich eine Prostituierte. Ich habe dann später nicht gesagt, dass ich Geld von dir haben wollte, weil du mir so leid tatst. Wie wäre das für dich, ne? Auf einer anderen Ebene ist das ja eine ähnliche Lüge.
Was macht das mit seinem Selbstwertgefühl auch?
Ja, und was macht das mit deinem Selbstwertgefühl? Weil genau wie Max gesagt hat, du nimmst dir die Chance, die Realität zu erkennen, zu sehen, aha, ich bin da vielleicht an jemanden geraten, der emotional nicht für das bereit war und ich erhoffe mir aus einem One-Night-Stand mehr, was vielleicht auch nicht immer der Fall sein sollte. Und die Chance, an dieser Realität zu wachsen und für sich Kenntnisse und Schlüsse daraus zu ziehen, die nimmst du ihr. Und lässt sie damit ein Stück weit ins offene Messer laufen.
Und du schreibst ja auch am Anfang, dass du das aus der Motivation heraus gemacht hast, um ihr Ego zu stärken. Also eine Nachricht, die ihr Ego stärkt. Und du hast genau das Gegenteil damit gemacht. Also das ist eine ganz verdrehte Sicht auf die Welt, zu glauben, dass diese Lüge dazu führt, dass sie sich denkt, okay, das war sowieso nur ein dummer Typ, ich bin hier die Tolle. Was totaler Blödsinn ist, weil sie denkt sich jetzt, was ist passiert, dass ich mich auf jemanden eingelassen habe und das nicht gespürt habe, dass es jemand ist, der weitaus mehr Probleme hatte, als ich dachte.
Und ich finde, da geht es im Leben auch nicht darum, das Ego von jemandem zu stärken, sondern mit einer guten Intention dazu beizutragen, das Selbstwertgefühl von jemandem zu stärken. Mhm. Das ist, finde ich, worum es im Leben geht.
Du hattest einen ganz guten Kompass dabei. Dein Kumpel hatte nicht ganz Unrecht mit dem Tipp.
Aber Matti, ich muss auch sagen, ich fand die Art und die Methode ziemlich kreativ und lustig.
Ja, ich auch.
Dafür 5 Sterne.
Inhalt 5-, Ausführung 1+.
Ja, Matti, dann viel Glück auf deinem Weg und ja, vielleicht kommst du an deine eigenen Schmerzpunkte wieder ran, mhm, und schaffst es, dich zu öffnen. Ich meine, ich bin ja auf einem ähnlichen Weg und auf dem Weg sind wir vielleicht unser ganzes Leben in irgendeiner Form. Ja. Immer wieder in das zu gehen, was vielleicht auch mal unangenehm ist und zu sagen, ich traue mich trotzdem und ich stelle mich dem und setze mich dem Risiko aus, wirklich zu leben. Und wo auch immer ihr gerade seid, ob ihr unter der Bettecke gegen eure Notgeil etwas tut, in Gedanken, oder sagt, ihr gebt euch dem Ganzen hin.
Oder ihr euch 800 Euro leid. Bis dahin, wir wünschen euch was.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.